ein bisschen ein Kinderstundenthema. Ich weiß gar nicht, ich glaube in der Moderation ist es gar nicht angeklungen, um was es heute gehen soll. Heute soll es um die Sinnflut gehen, die Arche Noah. Schon ein bisschen so ein Kinderstundenthema, Kinderstundengeschichte vielleicht sogar. Ob jetzt die Arche Noah, ob dieser Bericht der Sinnflut genauso stattgefunden hat, wie in der Bibel steht, darum soll es heute nicht gehen. Ich finde es nur tatsächlich spannend, dass man in so vielen antiken Kulturen, die zu dieser Zeit existiert haben, Babylon und in diesem mesopotamischen Reich, da hat fast jede Kultur einen Bericht über eine Sinnflut, die sehr viel Leben ausgelöscht hat. Das ist schon spannend, wie wenn da wirklich was passiert wäre, was man sich noch Jahrzehnte danach weitererzählt hat. So wurden Steintafeln gefunden, auf denen Berichten von einer Sinnflut dem der Bibel sehr nahe kommen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wen das interessiert, darf sich da gerne selbst informieren. Belege für die Sinnflut als Stichwort eingeben, man findet echt vieles. Das Wetter heute passt ja jetzt nicht ganz so zum Thema Sinnflut. Aber ich bin positiv, der Herr kann das noch untermalen und passend machen. Nein, Spaß. Die Sinnflut. Ganz zu Beginn in Kapitel 6 steht, die Sinnflut kam, weil die Bosheit der Menschen so groß war. Für uns ist es manchmal schwer vorstellbar, was das denn heißen hätte können. Wir leben in einem Land, das schwer von christlichen Einflüssen geprägt wurde, das Grundgesetze hat, die stark auch auf der Bibel aufbauen. Es gibt Gesetze, auch wenn so manches heute in dieser Zeit aktuell eher einem Grabenkampf gleicht zwischen politischen Richtungen, gibt es doch in Deutschland ein starkes Fundament. Und wir leben in einem sicheren Land. Einem sicheren Land, das das Ziel von vielen ist, weil wir in einem sicheren Land leben. Aber wenn wir uns das alles mal wegdenken, diese ganzen christlichen Einflüsse, das ganze Positive, die Gesetze wegdenken, vielleicht ein bisschen mehr an das Recht des Stärkeren oder sowas, Anarchie vielleicht als Stichwort, ja, dann wird die Welt, in der wir gedanklich leben, doch nicht mehr so schön, sondern voller Bosheit und Hass, wo der Mensch nur an sich selbst denkt. Wir alle sind Sünder, sagt die Bibel. Sünder. So ein bisschen altmodischer Begriff. Meint eigentlich nichts anderes, als wir alle leben getrennt von Gott. Jeder von uns steht in dieser Trennung. Wie ein tiefer Graben zwischen uns und Gott. Wir sind Sünder. Wenn wir so drüber nachdenken, kommt dann immer schnell in den Kopf, ja, wir sind Sünder. Aber so schlimm auch wieder nicht. Umgebracht habe ich zum Beispiel auch noch niemanden. Aber ist Mord das Maß für einen guten Menschen? Vielleicht hast du einmal gestohlen. Gestohlen, muss ich ehrlich zugeben, das habe ich in der Jugendzeit schon mal. Aber es ist so lange her, man könnte sagen, das ist verjährt, Jugendsünden. Aber wenn wir ernsthaft in unser Leben forschen, merken wir, oh, vielleicht mit diesem guten Menschen stimmt es doch nicht so ganz. Manchmal rede ich schlecht über andere Menschen. Das fällt mir dann zwar oft auf und ich schäme mich dafür, aber manchmal rede ich schlecht über andere Menschen. Manchmal werde ich auch zornig und gerade im Zorn wird schnell deutlich, wo der Wind wirklich weht. Und man verletzt andere Personen, indem man sie vielleicht anschreit oder Sachen sagt, die man später bereut. Noch dazu bin ich Vater und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, als Eltern, wer eigene Kinder hat. Egal was man tut, irgendwie läuft immer was schief. Und man ist nicht der perfekte Vater, die perfekte Mutter, die man eigentlich sein will. Und wenn ich ehrlich zu mir selber bin, muss ich sagen, ich bin für viel Leid in dieser Welt verantwortlich. Nicht unfassbar viel, wie jetzt manche Menschen, mit denen wir uns dann natürlich vergleichen, aber ich bin für Leid in dieser Welt verantwortlich. Die Bibel sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber das ewige Leben. Das Ergebnis dieser Trennung von Gott, dieser Sünde, ist, dass wir oft danach, darauf schlechte Taten tun, weil wir nicht nach Gottes Plan, nach Gottes Willen leben. Wir machen diesen Fehler, diese Fehler, und das endgültige Ende ist, dass wir getrennt von Gott leben werden. Oft reden wir uns dann ein, war nicht so schlimm, es hat ja niemandem richtig wehgetan. Und die Standardausrede, es gibt ja viel schlimmere Menschen als mich. Doch was tut es zur Sache? Wir sind schuldig. Wir bekämpfen die Phänomene, also wir bekämpfen die Auswirkungen der Sünde, aber wir gehen nicht an die Ursache selbst. Die Welt, in der Noah lebt, war so tief in dieser Sünde, in ihrer Gewalt. Es herrschte Tod, Leid und Schmerz. So schlimm, dass es Gott nicht länger mit anschauen konnte. Dass er reagieren musste, dass er sagen musste, ich habe es gesehen, ich konnte es nicht mit ansehen, ich muss handeln. Das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Dieser geistliche Tod, weil diesen physischen Tod, den sterben alle Menschen, aber dieser geistliche Tod, die ewige Trennung zu Gott, das ist das Ergebnis der Sünde. Oft denken wir, wie kann man das so sagen? Das ist grausam. Wie kann man aber auch Menschen zur Gemeinschaft mit Gott zwingen? Menschen, die ihr Leben lang zu Gott sagen, nein, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht. Und dann sagen, in der Ewigkeit aber sitzt du in der ersten Reihe und schreist am lautesten Halleluja. Das wäre auch irgendwie komisch. Wer schon nicht auf dieser Welt Gemeinschaft mit Gott haben möchte, das soll in der Ewigkeit dazu gezwungen werden. Die Sinnflut ist ein Sinnbild für diesen zweiten physischen Tod. Die Menschen wollten nicht mit Gott leben. Sie ignorierten Noahs Rufe zur Umkehr. Lieber lebten sie in ihrer Welt. Ich weiß nicht, wie es wird uns nicht beschrieben, ob sie reich waren, ob sie viel hatten, aber wahrscheinlich ging es ihnen sehr gut. Und dann kam die Flut und alles wurde weggespült. Mit der Sünde ist es gleich. Irgendwann mal kommt die Flut und wenn wir dann nicht in der Arche sitzen, ist es vorbei. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in die Zeit von Noah. In die Zeit, wo Noah anfing zu verkündigen und als die Flut kam. Noah verkündigte, dass es bald heftig regnen würde. Ich erzähle es ein bisschen nach. Und das zu einer Zeit, in der es tatsächlich kaum regnete. Natürlich hatten die Wissenschaftler umgehend eine Antwort parat, warum es gerade nicht regnet. Klimawandel vielleicht. Naturwissenschaftliche Fakten sagen, es wird nicht regnen. Und Noahs Predigt war umsonst. Doch Noah ließ nicht nach. Es würde nicht nur regnen, sondern eine große Flut kommen und alles verschlingen. Und Noah predigte das 100 Jahre lang und keiner kehrte um. Als er so drüber nachgedacht hat, wenn ich 100 Jahre predige und keiner kehrt um, das ist schon ein blödes Zeugnis für den eigenen Dienst. Ja, die Menschen damals wurden älter, aber 100 Jahre zu predigen und keiner kehrt um. Uff, ich hätte mich wenigstens schon nach den ersten zwei gefragt, ob ich den richtigen Beruf gewählt habe. Aber Noah gibt nicht auf. Er predigt und es kehrt trotzdem keiner um. Die größte der Gemeinde dieser Zeit bestand aus schlappen 8 Leuten. Aus 8 Leuten. Da haben wir hier schon mehr sitzen. Doch angesichts dieser Tatsache, dass die Menschen damals viel älter wurden, war diese Zeit von 100 Jahren nur ganz kurz mehr vergleichbar wie mit uns 10 Jahren. 7 Tage vor dem großen Regen spricht Gott noch einmal zu Noah und bereitet ihn darauf vor, dass in den nächsten Tagen Tiere zu ihm kommen würden. Er sollte sie aufnehmen und sie werden der Grundstock für den Neuanfang. Hunderte, vielleicht Tausende beobachteten sicher fasziniert, wie diese Tiere auf die Arche zuliefen. So mancher kratzt sich vielleicht an dem Kopf, ist vielleicht nicht doch was dran an dieser Predigt von dem Noah. Aber prompt wurden die Wissenschaftler wieder aktiv. Ach, diese seltsame Tierprozession, das liegt da und da dran. Die müssen jetzt neue Heimat finden, es ist hier zu heiß. Vielleicht. Die Notwendigkeit zu irgendeiner Umkehr zu einem heiligen Gott bestand also nicht. Doch am Ende dieser letzten 7 Tagen verdunkelte sich plötzlich der Himmel. Schwefelgelbe Wolken zogen auf und wurden immer schwärzer. Blitze entluden sich, Donnerschläge wie nie gehört, riesige Tropfen begannen aus den Wolken zu fallen. Nun packte selbst den grausamen Gewalttäter die Angst. Keiner mehr war bereit, auf irgendwelche Ausreden oder Klärungen zu hören. Allen war sicher klar im Kopf die Predigt vom Noah. Ha, der alte Spinner hatte doch recht gehabt. Eine riesige Menge macht sich auf zum großen Schiff. Noah hatte gerade die letzten Tiere in ihren Boxen untergebracht. Als sich nun die Natur draußen verändert, als er das wahrnahm, ging er los und dachte, ach, perfekte Gelegenheit, wenn es anfängt zu regnen, noch eine Predigt zum Schluss. Er geht an die Tür, will nochmal loslegen, doch die Tür war verschlossen. Wer hatte sie verschlossen? Wer war das gewesen? Und Noah hörte wieder, starke Regen einsetzt und auf das Dach trommelt. Ich lese aus der Bibel. Und die Sintflut war 40 Tage auf der Erde und Wasser stieg hoch, hob die Arche auf und trug sie über die Erde empor. So nahm dann die Wasser überhand, stiegen sehr auf der Erde, sodass die Arche auf dem Wasser fuhr. Die Wasser nahmen überhand und stiegen so sehr auf der Erde, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch stieg das Wasser über die Berge, sodass sie bedeckt waren. Da ging alles Leben unter, die sich auf der Erde regten. Vögel, Vieh, Tiere, wilde Tiere, alles, was auf der Erde wimmelt und alle Menschen. Alles, was den Atem des Lebens in sich hatte, das ging unter und starb. So wurde alles vernichtet, auf dem Erdboden war, von Mensch an bis zum Tier, bis zum Kriechtier und den Vögeln unter dem Himmel, sodass alles auch von der Erde vertilgt wurde, allein Noah und seine Familie blieb übrig in der Arche. Und das Wasser beherrschte 150 Tage lang die Erde. Das ist schon ein krasser Text, auch ein trauriger Text. Aber ein Text, der mit seiner Botschaft eins deutlich macht, dass Gott ernst zu nehmen ist. Dass wir nicht einfach wegwischen können, was Gott gesagt hat, sagen können, das gilt jemand anderem oder er ist nicht ernst zu nehmen. Gott ist kein seniler alter Mann, der irgendwo auf Wolke 7 sitzt und der ganz schnell vergessen hat, was wir eigentlich so tun. Gott ist lebendig und Gott sieht und Gott weiß. Und Gott steht zu seinem Wort. Die Leute zur Zeit Noahs glaubten nicht, dass Gott wirklich gerecht sein würde, dass er sein angekündigtes Gericht so ausführen wird. Die Leute glaubten nicht daran, wie die Bibel berichtet. Der Tag begann normal. Die Sonne ging auf, wunderschönes Wetter vielleicht wie heute. Die Stimmung war gut, froh, alle aßen, tranken, gingen zur Arbeit, gingen ihren Hobbys nach, heirateten, feierten vielleicht ein Fest. Alles lief normal. Nur der komische alte Noah ging in seine Arche. Sie glaubten nicht, dass Gottes Gericht Wirklichkeit werden würde. Sie sahen keinen Sinn zur Umkehr. Vielleicht sagten sie auch, ich glaube nur an das, was ich sehen kann. Der Noah, der predigt von irgendwas, von einer Umkehr, von einem unsichtbaren Gott. Und Noah ging in die Arche und überließ die Verantwortung Gott. Und Gott schloss die Arche zu. Die Rettung von Noah geschieht nur durch seinen Glauben, durch sein Vertrauen auf das, was man eben noch nicht sieht. Und Gott öffnete den Himmel, die Erde, also er ließ es regnen, ließ Quellen aufbrechen, schloss die Arche zu. So ein bisschen wie die Zentralverriegelung bei einem Auto. In der Bibel steht, Gott schloss die Arche zu. Und da werden zwei Dinge deutlich an diesem kurzen Satz. Wenn Gott die Arche zuschließt, dann heißt es, dass die drin sind, sicher sind, dass sie nicht mehr rauskommen, dass sie sicher sind in der Arche. Aber es heißt auch, dass es eine Zeit gibt, in der man nicht mehr in die Arche kann, wo die Arche zu ist. Es wird eine Zeit geben, in der es keine Umkehr mehr gibt, keine Umkehr mehr möglich ist. Und die alte Weltkultur ging unter mit all ihrem Reichtum und Freuden. Und sie trug, die Arche trug Noah durch das Gericht gereinigte Welt. Sünde verdient den Tod. Sünde verdient das Gericht und Böses muss vernichtet werden. Wenn wir diesen Text lesen, ist es schon traurig und es darf schmerzen. Aber wir vergessen oft auch, wie schlimm Sünde wirklich ist und wie schlimm diese Bosheit dieser Welt ist. Und sie verdient Gericht. Und Gott macht einen Neuanfang. Und diese Wahrheit gilt ewig. Das dramatische Gericht. Aber es war vorangekündigt. Die Leute dieser Zeit wussten, dass es kommen wird. Bei aller Härte des Gerichts dürfen wir nicht vergessen den Schrecken der Sünde. Und über all diesem Gericht, das über die Welt von Noah kam, steht eins, die Arche, in der Gott rettet. Und die Menschen in der Arche, die Gottes Gnade gefunden haben. Am Ende steht nicht das Gericht dieses Textes, sondern dass Gott rettet. Und das ist das eigentliche Zentrum dieses Textes. Dieses Gericht mit Hoffnung. Gott richtet, aber Gott rettet auch. Sind wir nicht oft genau gleich wie die Leute zu Zeiten Noahs? Vielleicht sind wir nicht so grausam und böse wie diese Leute, aber leben wir nicht in dieser Welt? Dreht sich nicht alles oft um unser eigenes persönliches Wohlergehen? Hauptsache uns geht es gut. Ich höre das immer wieder, das ist so ein bisschen der Tenor unserer Zeit im Internet. Hauptsache dir geht es gut, Hauptsache du machst nichts, du tust niemandem weh, Hauptsache dir geht es gut. Dann brauchst du nicht nach deinem Gewicht gucken, Hauptsache dir geht es gut, nach deiner Gesundheit, alles egal, Hauptsache dir geht es gut. Das ist so ein bisschen der Tenor unserer Zeit. Hauptsache dir geht es gut, Hauptsache du machst, was dir Spaß macht. Hauptsache dir geht es gut. Wir sammeln fleißig Reichtum und genießen. Das darf ja auch mal sein, das ist nicht per se schlecht, aber unsere Gedankenwelt dreht sich um unser Ich. Und ich finde es spannend, wir denken, wir sind ja eigentlich ganz gute Menschen, aber wenn wir ehrlich tiefer graben, dass wir hier so reich und gut leben können, ja, das geschieht schon auch ein bisschen auf den Rücken von anderen Gesellschaften und anderen Kulturen. Nun ein kleines Beispiel, dass wir Kaffee da drin trinken können an der Kaffeemaschine, dass der Kilopreis zwischen 5 und 7 Euro liegt. Das ist, glaube ich, eher dann ein halbes Kilo, aber dass die Tüte Kaffee zwischen 5 und 7 Euro liegt, da leiden viele Menschen für. Viele Erntearbeiter, die tatsächlich nicht mehr, schwankt immer wieder, zwischen 2 und 4 Dollar bekommen, Das reicht gerade nur so vielleicht, um sich zu ernähren. Aber zum Arzt ist man dafür das Geld auch nicht mehr gegangen. Und Schutzausrüstung konnte man sich dafür auch nicht leisten. Ich habe jetzt neulich eine Reportage im Fernsehen gesehen. Ich kaufe ganz gerne Spargel im Supermarkt, da ist er günstiger. Aber der Supermarkt, zum Beispiel so Discounter wie Aldi, nutzen ihre Marktmacht und drücken sie den deutschen Landwirten so auf, dass sie fast nichts mehr verdienen. Da kam ein Bericht von einer Schrift des Marktriesen und der gesagt hat, bedenke, nächste Woche haben wir auch ausländischen Spargel bei eurer Preisfindung im Angebot. Das ist eine Drohung. Und sie können mit dem Preis nur so hoch gehen, dass sie gerade ihre Selbstkosten decken. Aber dafür kann ich Spargel für 3 Euro, 4 Euro das halbe Kilo essen. Und oft machen wir uns nicht diese Gedanken, was unser Handeln eigentlich ausmacht. Wir denken nur an das, was für uns gut ist. Da könnte man noch viel erzählen, viel an unserem Gesellschaftskonzept kritisieren. Das soll aber auch nicht Zentrum sein, sondern diesen Blick, den wir auf uns gerichtet haben, müssen wir wegnehmen und wieder neu auf Gott schauen. Dieser Blick auf Gott. Wir leben ganz in dieser Welt und vergessen, um was es eigentlich geht. Um Gott und sein Wort für diese Welt. Und es gibt so einen Liedtext, so ein bisschen Rap-mäßig, ein christliches Lied, das sagt, wir leben wild in einer gefallenen Welt. Ohne uns Gedanken um Gott zu machen, leben wir wild in einer gefallenen Welt. Für Christen ist es manchmal so eine Spannung zwischen raus aus dieser Welt zu Gott und zwischen aber noch in dieser Welt leben. Wir müssen aber in dieser Spannung bleiben. Wir müssen den Blick auf Gott wagen, auf Gott halten. Wenn wir uns ganz auf diese Welt konzentrieren, verlieren wir irgendwann mal die Verbindung zu Gott. Wenn wir uns nur auf diese Welt konzentrieren, verlieren wir die Verbindung zu Gott. Wo stehst du in dieser Welt? Wo stehst du? Hast du ein Ticket für die Arche? Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Jesus Christus ist unsere Arche. Die Arche ist nicht einfach nur ein Boot, das Noah durch die Sintflut getragen hat, sondern die Arche ist das Bild für Jesus Christus schlechthin. Das Bild für den, der für uns am Kreuz starb, der am dritten Tag wieder auferstanden ist, der alle Schuld von uns nahm, für uns den Tod besiegte, für uns den Tod erlitt und wieder auferstand und nun regiert in Ewigkeit. Jesus ist unsere Arche. Und das ist nicht einfach irgendein Vergleich, den ich hier ziehe. Sogar der Apostel Petrus schreibt das, indem er sagt, die zur Zeit Noahs waren die Menschen ungehorsam. Damals wartete Gott geduldig, bis Noah die Arche fertig gebaut hat. Doch nur 8 Menschen wurden in der Arche durch die Wasser der Sintflut hindurch gerettet. Das ist ein Bild für die Taufe, die uns jetzt rettet. Ein Bild für Jesus Christus, der uns rettet. Das ist ein krasser Vergleich. Jesus ist unsere Arche. Und wir haben die Möglichkeit, bei ihr mitzufahren. Wo stehst du? Hast du ein Ticket für die Arche? Mit meiner Familie war ich einmal, also schon vor längerem, nicht mit meiner Familie, sondern mit meinen Eltern, als junger Bub in einer Titanic-Ausstellung in Speyer. Da waren wunderschöne Exponate, die haben die gerettet von der Titanic aus dem Meer geholt. Und man konnte das so durchlaufen durch die Ausstellung. Zu Beginn hat man ein Ticket gekriegt, ein Eingangsticket. Da stand irgendein Name drauf, keine Ahnung warum. Dachten wir am Anfang, keine Ahnung, das war so ein richtiges Ticket im Stil der Tickets, die Menschen, die früher auf der Titanic mitgefahren sind, hatten. Und wir gingen so durch die Räume und konnten so richtig so diesen Luxus dieses Schiffs erleben. Wunderschöne Cafés, wunderschöne Räume, Mahagoni, alles verkleidet. So richtig schön gemacht, diese Ausstellung. Dieses Geschirr, auf dem die sehr teures Essen gegessen haben. Und so gegen Ende der Ausstellung kam es, wie es kommen musste. Wir kennen alle die Geschichte der Titanic. Der Eisberg, die Titanic rammt den Eisberg und versinkt. Melancholisch mit Musik untermalt. Und eine Riesentragödie. Viele Menschen sterben. Ein Schiff, das unsinkbar galt, sinkt. Nicht genug Rettungsboote, weil man dachte, braucht es ja nicht, sinkt ja nicht. So hoch der menschliche Stolz. Und das Schiff geht unter. Und am Ende dieser Ausstellung eine Riesentafel mit Namen drauf. Gerettet, überlebt und ertrunken. Nach Klassen sortiert. Erste, zweite Klasse war mal mehr bei gerettet, dritte Klasse eigentlich komplett bei ertrunken. Und dann haben wir unsere Tickets in die Hand genommen und haben unsere Namen gesucht, die auf dem Ticket standen. Und es waren tatsächlich echte Passagiere der Titanic. Ich war ein Franzose aus der zweiten Klasse, das weiß ich heute noch. Ich habe fleißig den Namen gesucht und er hat tatsächlich, obwohl er ein Mann war, es in ein Rettungsboot geschafft. Meine Schwester hingegen stand vor der Tafel, eine Person aus der dritten Klasse, ein Ire, ertrunken. Ertrunken im eiskalten Wasser. Das war ein Moment, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, wenn du vor dieser Tafel stehst und guckst, wer hat es geschafft, wer hat es nicht geschafft. Und ich finde, das ist ein bisschen ein Beispiel auch für das, wie es mit uns steht. Nochmal die Frage. Hast du ein Ticket für die Arche, für Jesus Christus, das wirkliche Schiff, das nicht sinkt? Das Schiff, das dich trägt? Das Ticket kostet nichts und doch alles. Denn du musst dein Vertrauen auf Gott setzen. Denn du musst auf Gott setzen, auf ihn bauen, auf ihn vertrauen. Vorhin haben wir es gesungen. Ich lege dir mein Leben hin, ich gebe dir mein Leben. Du bist der Herr, mein Gott. Ich vertraue dir. Vertraust du? Jesus Christus, ruh dich nicht auf einer Bekehrung in der Vergangenheit aus, wo du vielleicht mal dieses Ja-Wort gefasst hast. Halte frisch, als du mit Jesus begonnen hast. Halte dein Ticket für die Arche Jesus Christus immer aktuell. Halte fest an deinem Ticket für die Arche. Und das wollen wir jetzt tun, indem wir neu vor diesem geistlichen Ticketautomat treten und Jesus Christus sagen, Herr, ich möchte mit dir fahren, mit deinem Schiff, das mich durch diesen Sturm dieser Welt, dieser Zeit bringt. Ich möchte mit dir alleine fahren. Du sollst mein Kapitän sein meines Lebens. Bohr dein altes Schiff an, versenk es und fahr mit Jesus Christus und seiner Arche. Ich bete mit uns. Herr, wir verstehen es so oft nicht, dein Gericht. Und wollen uns herausreden, wollen Ausreden finden für das, dass wir kein Gericht verdient haben, dass du nicht richtest. Doch hast du es gesagt und wirst es tun. Aber in allem, was du richtest, hast du den Ausweg geschaffen. Du hast eine Arche gebaut, wie Noah damals für uns, in der für jeden von uns Platz ist, in der wir kommen können. Deine Liebe hat diese Arche gebaut. Und wir kommen vor dich und bitten, dass du uns in deine Arche lässt. Dass du uns dein Ticket gibst, das uns trägt durch diesen Sturm dieser Zeit. Du hast es uns versprochen und auf das dürfen wir bauen. Im Vertrauen auf dein Wort Danke, dass du uns nicht ertrinken lässt. Amen.